Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis zum Jahr 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur sowie eine demokratische Öffentlichkeit. Dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Heute heißt das Thema Mobilitätswende und nachhaltige Verkehrspolitik. Und in der Tat, unsere herkömmlichen Mobilitätsmuster stoßen in der Stadt an ihre Grenzen. Sprich, das Auto nimmt anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmern den Platz weg. Vor allem den Radlern und Fußgängern. Aber nicht nur diesen, sondern das Auto nimmt viel Platz weg, der ansonsten für Wohnbebauung und Grünanlagen zur Verfügung stehen könnte. Und das Auto stößt eine erhebliche Menge an Schadstoffen aus. Neue Ideen und Ansätze für eine autoreduzierte Stadt gibt es. Jetzt müssen sie vorangebracht, umgesetzt und auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. Den radikalsten Vorschlag dazu hat kürzlich das wirtschaftsnahe IFO-Institut gemacht und eine City-Maut bzw. eine Anti-Staugebühr innerhalb des mittleren Rings vorgeschlagen. Seine Einschätzung zur City-Maut schildert uns Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz München. Wie es um die Umsetzung des Radentscheids steht, der den Radlern mehr Platz im öffentlichen Raum, sichere Radwege und den Ausbau des Radverkehrs verschaffen soll, darüber sprechen wir mit Andreas Schuster, radpolitischer Sprecher der SPD-Volt-Stadtratsfraktion. Und im Grunde sind sich ja auch fast alle einig, dass der Autoverkehr in der Stadt reduziert werden muss. Was aber, wenn das tatsächlich eines Tages der Fall sein wird, also weniger Autos, wäre dann der Münchner öffentliche Personennahverkehr ÖPNV überhaupt in der Lage, steigende Fahrgastzahlen aufzufangen? Das wollen wir von Andreas Barth wissen. Er ist der Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbandes ProBahn.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Haben Sie sich auch verwundert die Augen gerieben, als Sie in den Medien vom Vorschlag des wirtschaftsnahen IFO-Instituts gelesen haben, eine City-Maut für München bzw. für die Münchner Innenstadt einzuführen? Zwischen 6 und 10 Euro soll die Einfahrtsgebühr in das Stadtgebiet innerhalb des mittleren Rings kosten. So könne München die Stauprobleme in den Griff bekommen, heißt es in der Studie. Und weiter, eine Anti-Staugebühr von 6 Euro am Tag könne den Verkehr in der Innenstadt um 23% verringern. Bei 10 Euro wären es sogar 30%, so die Berechnung des IFO-Instituts, das mit dem Beratungsunternehmen Intraplan Consult die Studie erarbeitet hat. Mitfinanziert wurde sie von der IHK für München und Oberbayern. Die Einnahmen aus der Anti-Staugebühr zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro sollen in eine weitere Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs investiert werden. Damit verstärke sich die verkehrslenkende Wirkung, sagt das IFO-Institut und empfiehlt, einen Teil der Einnahmen einzusetzen, um soziale Härten abzufedern. Grundsätzlich aber sollen alle zahlen, Pendler, Touristen, Lieferanten, Handwerker und auch die Anwohner innerhalb des mittleren Rings. Würde eine solche Anti-Staugebühr also helfen, dem täglichen Verkehrsinfarkt etwas entgegenzusetzen? Oder gibt es bei dem Vorschlag Fallstricke, die außer Acht gelassen wurden? Wir haben nachgefragt bei Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München, und wollten zunächst von ihm wissen, ob er ebenfalls von dem Vorschlag einer City-Maut oder einer Anti-Staugebühr durch das IFO-Institut überrascht wurde.
Tatsächlich waren wir überrascht, dass dieser Vorschlag, jetzt den Autoverkehr zu bepreisen, aus der Seite der IHK kommt. Damit hatten wir nicht gerechnet. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wir haben so ein ähnliches Thema vor Jahren schon mal mit dem ADAC diskutiert, und da kam dann von dem damaligen Umweltbeauftragten des ADAC auch eine Rückmeldung, sei eine interessante Variante. Und wir sehen, also hier ist eine Offenheit grundsätzlich da, und ich glaube, das schafft nun auch im politischen Raum Möglichkeiten, sich mit dem Thema City-Maut oder wie auch immer man dieses Instrument benennen will, mal näher zu befassen.
Wie steht denn der Bund Naturschutz in München zu dem Vorschlag des IFO-Instituts?
Nun, grundsätzlich sind wir natürlich der Ansicht, dass wir A, eine Verkehrswende brauchen, dass wir weg von dieser Dominanz des motorisierten Individualverkehrs oder kurz Auto, Privatauto, da müssen wir wegkommen. Und wir sagen, dass jede Maßnahme, die uns in diese Richtung bringt, also grundsätzlich es wert ist, mal überdacht oder sogar eingeführt zu werden. Also wir sehen es sehr positiv, wobei wir in der Strukturierung dieses IFO-Vorschlags noch nicht das Optimum sehen. Wir glauben, dass da noch mehr Luft drin ist, also auch um es differenzierter zu gestalten. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Bevor man City-Maut sagt, muss man eigentlich auch sich klar darüber sein, dass City-Maut nicht gleich City-Maut ist. Es gibt ja viele Städte, die solche Systeme bereits eingeführt haben, auch in Europa, Oslo beispielsweise, Bergen, in Bologna gibt es sowas. Und was alle Systeme eint, ist, dass sie total unterschiedlich sind. Es handelt sich hier um Individuallösungen, und entscheidend ist, welches Ziel soll damit verfolgt werden. Und diese Zieldefinition ist nun also eigentlich der erste Schritt, der für München erfolgen müsste.
Was würde denn der Bund Naturschutz München anders machen als bei der Studie des IFO-Instituts? Du hast gesagt, ihr würdet das anders strukturieren. Was meinst du denn damit?
Nun, wir würden, wie gesagt, beim Ziel erstmal die Frage stellen wollen, geht es im Wesentlichen darum, Einnahmen zu erzielen, um damit beispielsweise entweder den Straßenverkehr oder den ÖPNV, den öffentlichen Verkehr, zu fördern, zu finanzieren? Oder ist das Ziel eine Verkehrslenkung oder ist das Ziel eine Verkehrsvermeidung? Und in unseren Augen muss ein System der Bepreisung des Straßenverkehrs dazu führen, dass es weniger Autoverkehr gibt. Also das müsste in unseren Augen das Hauptziel sein. Und alles andere sind dann positive Nebeneffekte, also wenn es hier zum Beispiel Einnahmen für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gibt. Und das bedeutet, dass in unseren Augen die Zone zum einen nicht zu klein sein darf, also dass nicht praktisch der Großteil der Stadt ausgenommen ist und nur das Herz der Stadt, die Altstadt, hier betroffen ist. Also auch eine Zone innerhalb des Mittleren Rings könnte durchaus zu klein sein für eine wirksame Verkehrsvermeidung im gesamten Stadtgebiet. Und zusätzlich, das fehlt dem IFO-Institut, bedarf es auch noch planerischer Antworten, um an der Grenze des Mautsystems es hier nicht zu einer zusätzlichen Belastung der Anwohner kommen zu lassen. Also hier brauchen wir dann begleitende Maßnahmen wie beispielsweise eine Parkraumbewirtschaftung, wie auch dort ganz gezielte Lenkungsmaßnahmen, um nicht auf einmal Verkehr in kleinen Anwohnerstraßen zu haben. Da wollen wir ihn natürlich nicht haben.
Das heißt, der Bund Naturschutz München könnte sich auch gut vorstellen, dass die City-Maut schon an der Stadtgrenze beginnt. Jetzt hast du gesagt, man könnte es besser strukturieren und man muss immer schauen, welche Ziele man mit einer City-Maut verfolgt. Also der Vorschlag des IFO-Instituts geht es ja darum, den Verkehr zu reduzieren. Sie sagen ja, wenn die City-Maut 6 Euro am Tag kostet, dann sind es 23% weniger Autos. Wenn es 10 Euro am Tag kostet, dann sind es 30% weniger Autos. Dann haben Sie gesagt, verkehrslenkend, ja, Sie wollen die Einnahmen, ob jetzt alle Teile oder teilweise, in den öffentlichen Personennahverkehr stecken. Das ist ja auch eigentlich ganz in eurem Sinne. Das Einzige, wo so ein bisschen gehadert wurde in den Medien, da kam dann viel Kritik. Da hat der ADAC sich zu Wort gemeldet. Er hält die City-Maut für sozial ungerecht. Auch der SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl hat sich geäußert. Er ist der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion. Der hat in der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass eine Gebühr, wenn überhaupt, nur als allerletzter Schritt in Frage käme. Und sie müsste auf jeden Fall sozial verträglich sein. Was sagst du zu diesem sozial verträglich Argument?
Nun, die Verkehrsreduzierungspotenziale, die jetzt das IFO-Institut nennt, mit einem Beispiel hier in München, an der City Mall, die decken sich mit den Erfahrungen, die man aus Stockholm, aus London hat. Also da gibt es diese doch deutliche Reduzierung des Autoverkehrsaufkommens. Der Verweis auf die soziale Komponente geht in unseren Augen völlig ins Leere. Denn während jetzt bei der Verteuerung oder bei der Frage um die Verteuerung des Autoverkehrs auf die soziale Frage verwiesen wird, fehlt dieser Verweis völlig, wenn wir über die Verteuerung des MVV beispielsweise reden. Also man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass wir seit dem Jahr 2000 den Einzelfahrschein um fast 40% verteuert haben hier in München, ohne dass es eine spürbare Diskussion gegeben hätte, dass das nun möglicherweise sozial ungerecht sei. Und es trifft einfach nicht zu, dass das Auto das Rückgrat der Mobilität der schwächeren, also der einkommensschwächeren Bevölkerung ist. Wir sagen, wer wirklich arm ist, wer wirklich um jeden Cent kämpfen muss und schauen muss, wo sein Geld bleibt und wie er durch den Tag und durch die Woche kommt, der hat kein Auto. Der ist, wenn, dann mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Und jetzt beim Autoverkehr auf soziale Fragen zu verweisen, ist richtig, aber es ist nicht das zentrale Argument. Hier würden sich beispielsweise durch eine Ausnahmeregelung oder durch entsprechende Zuschüsse Härten abmildern lassen. Das ist also nicht die Frage, die beantwortet werden muss, sondern es ist die Frage, will ich, um den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren, wirklich alle Mittel nutzen? Und wir als Bund Naturschutz sagen, nein, eine City-Maut ist nicht das letzte Mittel, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein zentrales Mittel aus einem Strauß von verschiedenen Möglichkeiten der Verkehrsvermeidung, der Verkehrslenkung, und es sollte unbedingt von der Stadt genutzt werden.
Hinzu kommt, und das habe ich dann dem Spiegel entnommen, da war ich dann auch leicht geschockt, dass das Planungsreferat der Stadt München davon ausgeht, dass im Jahr 2030 eine durchgehende Hauptverkehrszeit von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends herrschen wird. Also wenn das wirklich so ist, dann muss man dem Herrn Gradl sagen, er sollte vielleicht wirklich nochmal über eine Einführung der City-Maut, und zwar bald, denken, weil bis zum Jahr 2030 sind es nur noch 10 Jahre, oder?
Nun, auch diese Prognose des Planungsreferates ist mit Sicherheit zutreffend, denn wir stehen ja davor, dass wir tagtäglich neue Bewohner in München haben. München wächst. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2035 etwa 300.000 Menschen neu in München leben werden. Also dann leben wir etwa oder stehen wir etwa bei einer Grenze von 1,8 Millionen Einwohnern im Stadtgebiet. Und diese Leute kommen, und das muss man ja sich immer ins Gedächtnis rufen, nicht ohne Auto. Da haben ja auch viele ein eigenes Auto mit dabei. Das bedeutet, wir brauchen unbedingt, und zwar so schnell wie möglich, Maßnahmen, die klar machen, wie die Mobilität hier in München für die Zukunft gestaltet sein wird. Und es müssen also nicht nur auf der einen Seite beschränkende Maßnahmen in Richtung des Autoverkehrs getroffen werden, sondern es muss jede Möglichkeit genutzt werden, die Alternativen, den öffentlichen Verkehr als zentrales Rückgrat, aber auch die Förderung des Radverkehrs als Ausweichventil, sage ich mal, und die Förderung des fußläufigen Verkehrs muss ergriffen werden. Denn ansonsten wird sich diese Prognose des Planungsreferats bewahrheiten. Das Schöne an einer Prognose ist aber ja, sie ist eine Prognose, sie ist nicht die Darstellung der Wirklichkeit der Zukunft. Das heißt, wir können steuernd eingreifen, und nur wenn wir das wollen, müssen wir es jetzt tun.
Jetzt gibt's noch einen Vorschlag des Mobilitätsforschers Andreas Knie, der grundsätzlich auch für eine City-Maut ist, der das aber ein bisschen feiner strukturieren will. Der schlägt nicht mehr eine gestaffelte Abgabe vor, bei der Fahrer großer Autos mehr bezahlen müssen, bei der für Elektroautos dagegen weniger und für Sharing-Fahrzeuge gar keine Gebühr fällig wird. Gute Idee?
Nun, also eine gestaffelte Abgabe würde mit Sicherheit das Instrument der City-Maut zielgenauer gestalten. Aber auch hier muss man sehr genau sich überlegen, was will ich denn? Würde ich jetzt beispielsweise alle emissionsfreien Fahrzeuge von der Abgabe befreien? Dann haben wir eine sehr starke Zunahme in diesem Bereich. In Stockholm ist hier innerhalb von wenigen Jahren ein Anwachsen der emissionsfreien Fahrzeuge von 3% auf 11% hat stattgefunden. Das bedeutet aber, dass wir zwar dann emissionsfreie Fahrzeuge haben, aber genauso viel Platz mit denen in der Stadt belegen, was uns ja die Möglichkeiten einschränkt, Alternativen voranzubringen. Also da, wo Autos parken können, keine Fahrräder fahren oder keine Fußgänger laufen. Das heißt, Also auch hier muss man sehr genau sich überlegen, was will ich erreichen mit der City Maut? Verkehrsvermeidung, ja. Ein schnellerer Umstieg auf emissionsarme oder am besten emissionsfreie Antriebe, auch das, ja. Aber beispielsweise eine völlige Befreiung von emissionsfreien Fahrzeugen würden wir als falschen Weg erachten.
Sagt Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München. Wir haben es im Interview vorhin gehört. Stadtrat Nikolaus Gradl, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Volt-Stadtratsfraktion, hat in der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass eine Anti-Staugebühr, wenn überhaupt, nur als letzter Schritt in Frage käme. Deutlich positiver sieht eine Anti-Staugebühr Andreas Schuster, ratpolitischer Sprecher der SPD-Volt-Stadtratsfraktion und früherer Mobilitätsexperte bei der Umweltorganisation Green City, den wir auf einer Kundgebung des Netzwerk Klimaherbst auf der Theresienwiese getroffen haben. Bevor wir ihn zur City-Maut befragt haben oder zur Anti-Staugebühr, wollten wir ihn zunächst nach dem Stand der Dinge bei der Umsetzung des Ratentscheids fragen. Ziel des Bürgerbegehrens Ratentscheid München war und ist ein vollständiger Ausbau der Radinfrastruktur in ganz München bis 2025, auch wenn dadurch Parkplätze oder Fahrspuren umgewandelt werden müssen. Das zweite parallel laufende Bürgerbegehren Altstadt Radlring fordert unverzüglich einen vollständigen und geschlossenen Radlring, um die Altstadt einzurichten. Bisher gab es viel Kritik von Seiten der Radl-Aktivistinnen und Aktivisten, dass alles nur sehr langsam vorwärts gehe. Also, was ist der Stand der Dinge? Andreas Schuster.
Also wir beschließen ja gerade das dritte und vierte Maßnahmenpaket, 20 neue Radwege in München, darunter auch so Hotspots wie die Isar-Parallele, die Steinsdorf-Wiedenmeier-Straße ist es, aber auch die Paul-Heisen-Straße, Landsberger Allee, also all die Straßen, die die Radler und Radlerinnen ja täglich kennen und die auch wirklich wichtig sind, dass wir sie angehen. Parallel dazu gehen wir das Radl-Vorrangnetz an, das, weil die besten Radlwege helfen mir nichts, wenn sie einfach im Nirgendwo oder auf der Straße enden. Und was uns besonders wichtig war auch, dass endlich das Thema Sicherheit an Kreuzungen angegangen wird und auch Abstellanlagen. Und das haben wir auch so reingeschrieben, dass das jetzt passieren soll.
Muss ich eine blöde Frage stellen? Spricht jetzt da der Aktivist von Green City oder spricht da der SPD-Stadtrat? Ich bin es ja eigentlich gewohnt, mit dem Umweltaktivisten oder Radlaktivisten zu sprechen. Jetzt habe ich aber vor mir den SPD-Stadtrat.
Tatsächlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen habe ich ganz viel für den Ratentscheid mit initiiert und umsetzen können. Das Schöne ist, dass ich jetzt als SPD-Volt-Stadtratsmitglied natürlich auch mitentscheiden kann im Sinne des Ratentscheides. Und tatsächlich hat da jetzt eher der Stadtrat gesprochen, weil es mich, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, jetzt auch täglich in meiner Umsetzung als Stadtrat beschäftigt.
Ich habe bei der Präsentation ein Jahr Radentscheid auf dem Marienplatz, da war ich dabei, da habe ich auch mit dem Andreas Groh vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC München gesprochen, der sagt, ja, die Stadt München ist schon auf einem guten Weg, aber es ist der Weg und die Umsetzung, das dauert und dauert, das ist alles viel zu langsam. Stimmt das so und woran liegt's?
Ja, ich kann die Kritik nachvollziehen und greift es auch auf. Das liegt vor allem daran, im Dezember wurden ja auch 30 Stellen besetzt. Zur Umsetzung des Radentscheids, die braucht man einfach, das war von Anfang an klar. Und die waren halt noch nicht besetzt. Jetzt laufen gerade die Besetzungsverfahren, die Ausschreibungen sind weitestgehend beendet. Wir haben, glaube ich, über 60 Bewerber auf, jetzt glaube ich, waren es 20 Stellen. Also es gibt auch ein bisschen eine Auswahl, sage ich mal. Und wenn wir jetzt diese 30 Stellen besetzt haben und das neue Mobilitätsreferat im Januar startet, dann gehe ich auch davon aus, dass wir deutlich schneller in die Umsetzung kommen.
Vielleicht nochmal, dass du ein bisschen was zu den Hotspots sagen kannst, die jetzt angegangen werden oder wo, das ist die eine Sache, die jetzt angegangen werden und dann, wo noch nichts passiert, was aber aus deiner Sicht, da kann auch wieder der Umweltaktivist mal mit rein, wo es ganz schlimm ist für einen Radler, für eine Radlerin da entlang zu fahren. Mir fällt da ein, was mich wirklich aufregt, ich meine, ich kann da jetzt inzwischen auf der Straße fahren, aber Augustenstraße, 80 Zentimeter breiter Fahrradwegen und neulich war auch noch ein Dixi-Klo die Hälfte reingestellt worden. Solche gibt's ja noch mehr, solche Radwege.
Die Augustenstraße ist ein gutes Beispiel, weil da wurde die Radwegbenutzung ja aufgehoben. Das bedeutet, man darf auf der Straße fahren. Aber das machen halt nur die, die jetzt auch schon Rad fahren. Und wir sagen immer die Starken und Mutigen, die sich da nicht abschrecken lassen. So werden wir aber nicht die Verkehrswende schaffen, wo wir ja die Menschen aufs Fahrrad bringen wollen. Deswegen brauchen wir genau an den Stellen die vom Radentscheid geforderten 2,30 Meter breiten Radwege. Wir haben da mehrere Straßen. Was wird angegangen? Die Lindwurmstraße ist zum Beispiel im ersten Maßnahmenpaket. Die werden wir jetzt relativ bald dann auch im Stadtrat bekommen und dann entscheiden, wie wir das machen. Das ist ja auch so eine Szenerie, sage ich mal, wo wir, wenn wir für die Radfahrenden was machen, wir auch sehr viel für die Fußgänger machen. Und dort sind auch viele Geschäfte. Also ich glaube auch, dass die Umsetzung der Radentscheidmaßnahmen oder überhaupt die Förderung des Radverkehrs auch für die lebenswerte Stadt sehr viel bringt. Das wäre für mich so einer der Hotspots, die wir jetzt angehen. Ich bin sehr froh, dass mit der Paul-Heise-Straße zum Beispiel, das kennt jeder, aus der Unterführung kommend, dann den Weg Richtung Esperantoplatz, da hört einfach da gibt es keinen Radweg. Man muss sich irgendwie aus der Kreuzung kommend einfädeln. Das ist auch so eine Situation, die wir ganz oft in München haben. Und ich sag mal, da gilt halt schon ein Stück weit für mich das Recht des Stärkeren. Und man überlegt sich, bin ich defensiv oder nicht, aber das sind auch Stellen, da steige ich, wenn ich das einmal erlebe, einfach nicht gerne aufs Fahrrad. Wichtig ist für mich, und es war auch neulich ja auch in der Forderung, und leider wurde die Forderung wieder durch eine getötete Radfahrerin untermauert, sind gerade bei den freilaufenden Rechtsabbiegern an den Kreuzungen, die wir noch ganz viele in München haben, da finde ich, da muss die Sicherheit einfach deutlich erhöht werden. Wir haben die Vision Zero ausgerufen, also keine Verkehrstoten mehr und auch keine Schwerverletzten, und deswegen müssen wir da in die Umsetzung kommen. Für mich könnte man auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass man 10 Meter rund um die Kreuzungen die Kfz-Stellplätze auflöst, sodass Kreuzungen einfach einsichtiger werden, für alle Verkehrsteilnehmer wichtiger und einsichtiger werden. Weil es will ja auch kein Autofahrer jemand anderen umfahren oder ein Radfahrer will keinen Fußgänger umfahren. Das ist ja, wir müssen ja das gemeinsam schaffen. Das ist für mich eine der wichtigen Punkte, und was eben jetzt auch ansteht, was für mich ein wichtiger Nebenschauplatz ist, vielleicht nicht ganz so wichtig wie erstmal die Sicherheit, ist, dass man sein Rad auch gut abstellen kann. Wir brauchen Abstellanlagen. Es gibt eigentlich in München den Beschluss, dass wir für jeden Autostellplatz im öffentlichen Raum auch einen Fahrradstellplatz haben. Wir haben 100.000 Autostellplätze allein innerhalb des Mittleren Rings, sind aber im ganzen Stadtgebiet erst bei 40.000 Radlstellplätze. Also da können wir uns mindestens verdoppeln, wenn nicht eben weitermachen.
Genau, muss ich auch sagen. Also ich stelle mein Rad gelegentlich Münchner Freiheit ab oder auch Scheiblatt. Scheiblatt ist besser geworden. Da wurden jetzt Fahrradständer neu installiert. Münchner Freiheit habe ich keine Chance. Und da muss ich noch nicht mal mit dem Anhänger kommen. Es gibt einfach keinen Platz, wo ich mein Fahrrad hinstellen kann. Ist da was Größeres geplant? Weil das gehört natürlich auch dazu.
Also wir verhandeln gerade stark mit dem Hauptbahnhof. Da sind wir halt auf der Fläche der Deutschen Bahn, wo wir sagen, es waren ja mal 3.000 anvisierte Stellplätze. Städte wie Utrecht haben 15.000 und bauen noch weiter aus, weil sie es brauchen. Ich denke, München hat ein ähnliches Potenzial. Das ist natürlich was, da sind wir auf die Mithilfe der Bahn angewiesen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein Konzept machen, dass wir peu à peu immer mal 2-3 Stellplätze auflösen, und dort kann man dann auf einen Schlag ungefähr 24 Radabstellplätze schaffen, dass wir uns so, ich glaube, wir brauchen diese größeren Abstellanlagen an Umschlagplätzen, wir brauchen aber auch dezentral im ganzen Stadtgebiet, wie man es jetzt auch schon immer wieder mal sieht, dass Autoparkplätze umgewandelt werden. Ich sehe aber auch gleich, dass am nächsten Tag alle Fahrradstellplätze voll sind, also man sieht, der Bedarf ist da. Das ist was, wo ich sage, da haben wir Nachbesserungsbedarf, da gibt es eben noch nicht den großen Wurf, und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir da rankommen, dass das wirklich mit einer Strategie verfolgt wird. Vielleicht noch ein Beispiel. Es gibt in Berlin, gibt es mit der Fix My Berlin App, gibt es die Möglichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger Standorte genau für Abstellanlagen melden können. Da merkt man dann auch, wird ein Standort sehr oft gemeldet. Dann wird sich's vor Ort angeschaut und peu à peu in die Umsetzung gegangen. Ich glaube, dass solche digitalen Bürgerbeteiligungskonzepte zum einen jetzt auch mehr Akzeptanz erfahren haben, zum anderen brauchen wir die aber auch, um mit den Bürgerinnen und Bürgern eben in die Umsetzung zu gehen.
Vielleicht auch nochmal ein Wort zum Thema Sicherheit. Du hast das auch schon angesprochen. Ich finde es total problematisch für Kinder hier in der Stadt München zu radeln. Gerade bei dem Verkehr, und es ist ja auch oft Tempo 50 ausgeschildert, Tempo 30 ist viel zu wenig meiner Meinung nach. Ich bin in einem Ort, in einem kleinen Ort aufgewachsen, da war das alles kein Problem. Aber ich habe große Bedenken, meinen kleinen Sohn hier in der Stadt München radeln zu lassen. Wie kann man dieser Gruppe, die ja sich möglichst ökologisch fortbewegen soll, in Zukunft helfen?
Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil wir wollen ja gerade auch schon im Schulalter, dass die Kinder anfangen mit dem Rad zu fahren, weil ich sage immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und die Kinder wollen sich ja auch bewegen und Radfahren ist das erste Mal Freiheit. Ich komme aus meiner Umgebung raus. Da glaube ich, dass wir halt mit geschützten Radwegen arbeiten müssen. Es ist ja auch im Radentscheid in der ersten Maßnahme sehr auch formuliert, wir brauchen baulich getrennte Radwege, weil ich glaube, dass wir nur dann eben genau auch für die Eltern und auch für die Kinder selbst dieses Sicherheitsgefühl schaffen, dass man das auch gerne macht. Und so in der Radfahrszene und in der, ja, ich sag mal, Verkehrsplanerszene geben eigentlich die Kinder und die Ältesten sozusagen unter uns geben eigentlich vor, was eine sichere Infrastruktur ist. Wenn die sich sicher fühlen oder wenn man ein gutes Gefühl hat, dass ein Kind, ein Verwandter, ein Bekannter da auch gut fahren kann, dann merkt man eigentlich, ist es wirklich gut oder ist es nur, man hat halt mal einen Radweg gemacht. Wir stehen da natürlich vor der Herausforderung, gerade geschützte Radwege sind nicht überfahrbar. Da haben wir dann das Thema, teilweise sind Geschäfte, die dort ihre Anlieferungen bekommen. Das sind wirklich lange Aushandlungsprozesse und das wird uns auch tatsächlich, will ich gar nicht verschweigen, das wird uns am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Ich glaube aber, wir müssen, wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen, dann müssen wir eben auch genau diese Generation aufs Rad bekommen. Es gibt ja auch in allen Altersschichten gibt es Menschen, die sagen, ich fahre in München nicht Rad, weil es mir zu gefährlich ist. Und wie gesagt, da langt eben oft nicht, dass man auch mal eine Lücke schließt. Das ist wichtig, das bringt auch viele hin. Aber das eigentliche Sicherheitsgefühl kommt wahrscheinlich hauptsächlich dann, wenn es geschützt ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil ich gerade gesagt habe, Sicherheitsgefühl. Es gibt ja in der Verkehrsforschung relativ klar, die Fahrstreifen, die oft aus der Fahrradszene auch abgelehnt werden, weil sie eben das Sicherheitsgefühl nicht vermitteln, da passiert eigentlich am wenigsten. Am meisten passiert tatsächlich an den Kreuzungen. Und die Kreuzungen kann ich halt nicht geschützt machen. Also genau dort, wo ich eigentlich den Schutz bräuchte, kann ich ihn baulich in der Regel nicht, also zumindest nicht als Geschützte. Ich kann Kreuzungen anders umbauen, dass sie sicherer werden. Aber es geht ja auch sehr, sehr stark um das persönliche Gefühl. Fühle ich mich sicher? Ich kann jedem noch so sehr sagen, auf diesem Fahrradstreifen wird ja nichts passieren. Er fährt geradeaus, die Autofahrenden sehen dich gut, das läuft schon. Aber ich glaube, wir müssen auch das emotionale Gefühl der Menschen ran.
Eine sinnvolle Maßnahme wäre ja, es gäbe weniger Autos in der Stadt. Und da hatten wir letzte Woche einen interessanten Vorschlag, überraschenderweise vom IFO-Institut, beauftragt von der IHK, hat mich auch nochmal zusätzlich überrascht. Und das Ergebnis war, das IFO-Institut hat eine City-Maut vorgeschlagen. Wie stehst du denn dazu und wie steht die SPD-Stadtratsfraktion zu dem Vorschlag?
Also persönlich sage ich, ich finde gut, dass wir mal wissen, was ist dieser Straßenraum wert. Also das bedeutet ja, diese 6 Euro oder 10 Euro wurden ja nicht vorgeschlagen, damit die Leute möglichst im Geldbeutel wenig drin haben, sondern man hat einfach gesagt, das gibt ja viele Studien dazu, die gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs, die Kosten, die die Gesellschaft trägt, sind eben in der Höhe. Deswegen finde ich gut, dass wir mal so eine Richtschnur haben. Jetzt müssen wir eben überlegen, wie gehen wir, wenn wir das machen wollen, wie gehen wir als Gesellschaft mit sowas um? Also ist es wirklich, wie es vorgeschlagen wurde, gilt es wirklich für jeden? Kann man Ausnahmen machen? Muss man Ausnahmen machen? Nimmt man erstmal das Geld ein und überlegt sich danach, wie mache ich einen Ausgleich für Menschen, die sozial schwächer sind, gleichzeitig aber auch aufs Auto angewiesen? Ich glaube nicht, dass so viele aufs Auto angewiesen sind, wie in der Diskussion immer gerne gesagt wird. Ich glaube aber schon, dass wir genau hinschauen sollten. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Verkehrswende fair gestalten und sozial gerecht gestalten. Und ich glaube aber, dass wir da Module entwickeln können, dass man sagt, ja, diese Kosten entstehen, die müssen auch irgendwo materialisiert werden, weil die sind da, müssen aber gleichzeitig schauen, wo gibt es dadurch gesellschaftliche Einbußen und welche Menschen lassen wir vielleicht durch sowas zurück, dass wir dann, da müssen wir einen anderen Ausgleich schaffen. Ich würde es aber nie von Haus aus verurteilen, zu sagen, nein, das ist per se sozial ungerecht, da macht man sich's zu einfach. Wir müssen wahrscheinlich sehr genau hinschauen.
Letzte Frage. Wie ist es so in der SPD-Stadtratsfraktion? Musst du viel schlucken? Wie geht's dir dabei? Macht's Spaß? Sehnst du dich nach deinem Job als Umweltaktivist bei Green City zurück? Ganz kurz nochmal.
Also ich muss sagen, im Vergleich zu dem Umweltaktivisten, und das habe ich mir im Vorfeld auch genau überlegt, ich kann nicht mehr nur fordern, ich muss entscheiden und muss die ganze Stadt dabei auch im Blick haben. Aber ich habe gesagt, ich will nicht mehr vor dem Rathaus mit meinem Schild stehen, macht was, und dann werde ich gefragt, mach doch selber mal was, und dann sage ich, nein, das wäre für mich nicht passend gewesen. Und ich muss aber sagen, die SPD-Volt-Fraktion hat so eine Startdynamik jetzt gehabt und wir sind viele Leute, die einfach die Themen Mobilität und Umwelt auch ernst nehmen, Deswegen muss ich, im Moment muss ich noch gar nichts schlucken. Ich glaube aber, dass wir sicherlich auch zu den Gretchenfragen kommen werden. Weitere Klimaneutralität, soziale Gerechtigkeit, Mitnahme, gerade in einer Stadt, die auch mit Corona nicht mehr so viel Geld hat. Also es wird da Entscheidungen geben und die werden sehr spannend sein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in einer Fraktion bin, wo wir alles diskutieren und sich auch Mehrheiten ganz unterschiedlich entwickeln. Ich fühle mich, ich sage immer, wir sind ein richtig schöner bunter Haufen und ich fühle mich da richtig wohl auch.
Soweit Andreas Schuster, Rat, politischer Sprecher der SPD-Volt-Stadtratsfraktion.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Laut der Münchner Umweltorganisation Green City gibt es 100.000 oberirdische Kfz-Stellplätze allein innerhalb des Mittleren Rings. Dafür bezahlt der einzelne Kfz-Halter im innerstädtischen Bereich, sozusagen in Münchens Bestlage, 18 Cent im Monat pro Quadratmeter. Den 18 Cent liegen der Preis für einen Parkausweis zugrunde, der im Jahr 30 Euro kostet. Ein läppischer Betrag und ein Kfz-Stellplatz hat im Durchschnitt 13,8 Quadratmeter. Um sich die Größenordnung dieses gigantischen Flächenverbrauchs besser vorstellen zu können, hat Green City ausgerechnet, dass die 100.000 Autos innerhalb des Mittleren Rings 138 Hektar Fläche benötigen. Das sind sage und schreibe 200 Fußballfelder. Dazu kommt, dass ein Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag am Stellplatz verbleibt und nur eine Stunde am Tag benutzt wird. Für Green City verhindern diese Stellplätze mehr Platz zum Leben und Wohnen und sie verhindern Grün- und Erholungsflächen. Man kann dem eigentlich nicht widersprechen. Im Wochenmagazin Spiegel war zu lesen, dass das Planungsreferat der Stadt München davon ausgeht, dass im Jahr 2030 eine durchgehende Hauptverkehrszeit von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends herrschen wird. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Bis dahin sind es nur noch 10 Jahre. Also Alarmstufe Rot. Jetzt muss gehandelt werden. Was aber, wenn eines Tages tatsächlich viel weniger Autos in der Stadt rumfahren? Wäre dann der Münchner öffentliche Personennahverkehr ÖPNV überhaupt in der Lage, steigende Fahrgastzahlen aufzufangen? Das wollen wir von Andreas Barth wissen. Er ist der Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands ProBahn. Zunächst wollten wir aber von ihm wissen, ob er die City-Maut bzw. die Anti-Staugebühr des IFO-Instituts für München positiv sieht. Ja, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie begrüßenswert ist eine solche City-Maut oder wie begrüßenswert eine Anti-Staugebühr, wie das IFO-Institut das bezeichnet?
Also wir finden den Vorschlag vom IFO-Institut erstmal auf alle Fälle mindestens nachdenkenswert. Das sind jetzt nicht die üblichen, die immer sagen, wir möchten das und das machen, sondern IFO-Institut, das wissen wir ja alle, die sind sehr wirtschaftsnah. Der Vorschlag wurde gemacht auf Vorschlag der IHK. Das heißt, es sind schon mal Leute, die jetzt sicher nicht sagen, wir sind ein Stück gegen das Auto, sondern die sich wirklich überlegt haben, was können wir denn in München tun, damit der dauernde Stau aufhört. Und ja, Vorschlag klingt erstmal plausibel und das sollten wir uns genauer anschauen und nicht gleich in Bausch und Bogen ablehnen.
Sie sagen also, das könnte passen, wenn die Studie feststellt, dass die Kosten der City-Maut jetzt zum Beispiel für Unternehmen, Handwerker, Lieferanten eigentlich vernachlässigbar seien, weil eben diese Leute dann davon profitierten, dass sie in der Stadt zukünftig viel flüssiger unterwegs sein werden und dadurch mit weniger Zeitverlust und damit viel produktiver sein werden.
Also die Studie sagte ganz klar, die Händler, die Handwerker, die haben Vorteile, weil sie nicht mehr im Stau stehen, sondern weil sie zum Ziel kommen. Und wenn man sich jetzt die Preise anschaut, was zum Teil auch für Anfahrt in München verlangt wird, sagt man, da haben auch die Kunden Vorteile, die das nachher zahlen. Also wir alle, abgesehen davon, ärgert es ja auch dann eigentlich nicht mehr so sehr, dass man selbst im Stau stehen muss. Und die Wirkung, minus 23% Autoverkehr, das ist ja wirklich eine durchschlagende Wirkung. Da kenne ich wenige Maßnahmen, die diskutiert wurden, oder eigentlich keine andere Maßnahme, die letztlich diskutiert wurde, die eine ähnlich gute Wirkung hat.
Jetzt haben Sie in Ihrer Pressemitteilung die ablehnende Haltung der Politik deutlich kritisiert. Also die Wirtschaft ist ja zu großen Teilen dafür oder kann sich zumindest eine solche City-Maut oder Anti-Staugebühr vorstellen. Sie schreiben da, das zeige auf, in welche Sackgasse sich die Verkehrspolitik begeben habe. Was meinen Sie denn damit?
Wenn man sich die unmittelbaren Stellungnahmen anschaut, da muss man sagen, wenn eine bayerische Verkehrsministerin sagt, wir haben gar nicht die Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr, um damit umzugehen, wenn die Leute wegen der City-Maut vom Auto auf den ÖV umsteigen, muss man sagen, wer ist denn hier verantwortlich für den S-Bahn-Ausbau und wer hat das viele Jahrzehnte nicht gemacht? Also letztlich hat sich die Politik schon immer sehr bequem darauf ausgesucht, was man machen müsste, man machen könnte, man machen sollte. Aber die Maßnahmen, die nötig sind, die sind nicht passiert und das spüren wir jetzt ganz übel. Sprich, wir müssen öffentlifen Nahverkehr ausbauen und der Vorschlag vom IFO-Institut sagt ja auch, die Gelder, die man damit einnimmt, die nimmt man zum Teil für soziale Abfederung und zum Teil für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und da ist das Ganze auch rund und das kann man auch machen und das sollte man auch machen.
Sehen Sie Nachteile oder irgendwelche Unwägbarkeiten beim Vorschlag des IFO-Instituts? Der ADAC hat ja gesagt, die City-Maut hält er für sozial ungerecht und auch der SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl, der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, hat in der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass eine Gebühr, wenn überhaupt, nur als letzter Schritt in Frage käme. Und auch er sieht diese Gebühr für sozial nicht verträglich an. Was sagen Sie?
Also man muss mal ganz klar feststellen, die aktuelle Verkehrssituation in München ist sozial unverträglich. Die Nachteile, die wir durch diesen extrem störenden Verkehr haben, die werden ja auch nicht sozial gleichmäßig verteilt, sondern die einen leiden mehr und die anderen leiden weniger. Und da muss man sich die Frage stellen, bringt es uns in die richtige Richtung, hier diese Antistaupauschale zu machen? Und die Antwort ist ja, die Richtung stimmt, es macht's besser. Natürlich werden trotzdem Leute nach wie vor leiden. Verkehr ist kein einfaches Thema, aber alle Prognosen sagen erstmal, das macht es besser und der nächste Schritt wäre, dass die Politik jetzt sagt, wir schauen uns das Thema genauer an, wir lassen mal die Stadt selbst durchrechnen, sehen wir das wie das IFO-Institut, was sind die Auswirkungen, kann man auch konkretisieren, muss man vielleicht auch Gegenmaßnahmen machen, konkret, um es hier wieder sozial gerechter zu machen, kann man was tun, da kann einem vielleicht auch noch was einfallen, sprich, man muss es von dieser allgemeinen Studie, die sicher sehr gut ist und ein guter Start ist, mal ins Konkrete gehen und sagen, was bedeutet es konkret, gibt es Gruppen, die übermäßig stark getroffen werden und dann kann man was dafür tun, aber so ein Pauschal ist es sozial ungerecht, also da macht man sich schon etwas sehr leicht.
Das IFO-Institut sagt ja auch in der Studie, dass man soziale Härten durch Mobilitätszuschüsse oder durch Sozialtickets abfedern könnte. Befürchten Sie, dass die Politik, obwohl wir jetzt eigentlich gar keine Wahlkampfzeit haben in München, die waren ja erst, dass die Politik Angst hat da vor den Wählerinnen und Wählern und das schon von vornherein abblockt?
Tatsächlich, die Einschätzung, warum die Politik jetzt so reagiert hat, da sind wir auch noch nicht ganz, sagen wir, durchgestiegen. Auf der Landesebene haben wir ganz klar den Eindruck, man weiß ja eigentlich schon, dass das ganze Thema S-Bahn-Ausbau, dass man da überhaupt nicht vorangekommen ist, dass der Tunnel die Ausrede dafür ist, dass man nichts anderes tut, dass der Ausbau der Außenstecken stockt, dass die Betriebsqualität schwierig ist. Und da möchte man halt vermeiden, dass man jetzt noch augenfälliger wirkt. Das ist so der Eindruck, der sich aufdrängt. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Bei der städtischen Politik, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen da ist jetzt ein neues Instrument reingekommen, mit dem man vorsichtig ist. Also eher weniger Wahlkampf, sondern eher da ist was Neues und das können wir noch nicht einschätzen. Und da wünschen wir uns schon, da regen wir an, da möchten wir auch die Politik ermutigen zu sagen, wir schauen mal, was genau drinsteckt, wir schauen uns das mal genauer an. Dann kann man immer noch nach dem genauen Anschauen sagen, oh, an der Stelle, da tut es uns total weh. Und jetzt mal ein konkretes Beispiel, ob man unbedingt die paar Meter zur Großmarkthalle jetzt hier die Antistaubpauschale erheben muss und sagt, nein, da dürfen die Laster reinfahren, die auch heute schon reinfahren dürfen, ohne Umweltplakette. Ja klar, das ist schon okay. Also man muss sich auch im Detail rumschleifen und rumfeilen und schauen, dass es auch wirklich gut passt. Aber man sollte, glaube ich, jetzt schon mal einfach sagen, der Vorschlag ist erstmal grundsätzlich gut und da muss man halt sich genauer anschauen und mal anfangen, dann rumzufeilen. Sonst weiß man nie, wie es am Ende wirklich aussehen wird.
Jetzt schreiben ja die Studienautoren auch in Stockholm, Singapur, London, hat die City-Maut den motorisierten Individualverkehr massiv reduziert. In München könnte die Reduzierung zwischen 23% und 30% liegen beim Autoverkehr, so die IFO-Institut-Studie. Kommt immer auf die Höhe der Gebühr an, die schwankt zwischen 6 oder 10 Euro pro Tag. Was muss denn passieren, damit der Münchner ÖPNV dann mit diesen massiv steigenden Fahrgastzahlen, die ja wünschenswert wären, überhaupt zurechtkommt?
Naja, also gibt es jetzt gleich zur Frage gekommen, was muss die ÖV dafür tun? Da gibt es gleich 2, 3 Antwortfragmente dazu. Das eine ist, im Thema S-Bahn muss man endlich mal erkennen und zu sagen, ja, das Land hat eine Verantwortung, die Münchner S-Bahn wieder auf Vordermann zu bringen. Das ganze S-Bahn-System wurde vernachlässigt. Man startet immer nur auf diesen einen Tunnel, der alle Probleme gleichzeitig löst. In Wirklichkeit, man müsste mal ganz klar sich ein Ziel geben. Das heißt, Wir wollen einen 10-Minuten-Takt und zwar im ganzen verdichteten Raum auf allen Linien ohne Wenn und Aber. Wir möchten Qualitätsmängel beheben und zwar ganz schnell. Wir möchten auch endlich auf dem Südsing eine S-Bahn fahren lassen, die an der Potschenstraße hält. Das sind alles keine Neuigkeiten, das kennen wir schon alles. Aber da muss das Land sich auch mal dazu bekennen, zu sagen, wir machen weiter und nicht bloß, wir haben einen Grund, nichts für die S-Bahn zu tun. So, Thema S-Bahn, Thema städtischer Nahverkehr. Eigentlich auch gilt da auch wieder, die Maßnahmen sind schon alle bekannt und liegen schon in den Schubladen fast schon. Wenn man sich anschaut, was steht im Koalitionsvertrag, so ein Trambahnstrecken, die gebaut werden sollen in den nächsten 5,5 Jahren. Wenn man das schafft, wenn man schafft, die Planungen aufzunehmen, die da drin stehen, dann ist man ganz weit schon. Beim Thema U-Bahn leiden wir ja in München darunter, dass die Strecken, die jetzt noch gebaut werden sollen, keine Bundeszuschüsse mehr bekommen, weil es eben nicht genug Fahrgastzahlen gibt. Vielleicht hilft ja auch das City-Maut, die Fahrgastzahlen entsprechend hochzukriegen, dass wir hier einen Bundeszuschuss kriegen, dann können wir es nämlich auch leisten, die zu bauen. Ganz, ganz wichtig, wir brauchen einfach auch betriebliche Infrastruktur. Wir kriegen jetzt demnächst neue Trambahnen, für die gibt es noch keinen Platz, wo sie nachts übernachten können. Wir brauchen, wenn wir mehr Busse bekommen, auch da gilt, da gehen die Stellplätze aus, da gehen die Werkstattkapazitäten aus. Sprich, wir müssen endlich wieder hier auch in die Infrastruktur investieren, im öffentlichen Nahverkehr, damit aufs Angebot gefahren werden kann. Letzter Punkt, auch Wohnungsbau als im Rahmen von der MVG, von den Stadtwerken, dass wir auch die Fahrer, die wir brauchen, auch einen Platz finden, wo sie in München wohnen können, zu einem bezahlbaren Preis, damit wir genug Mitarbeiter finden. Wenn man das alles macht, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann können wir auch diese Fahrgastmehrmengen uns leisten, abgesehen davon, haben wir ja auch schon innerhalb des Mittleren Rings sehr viele Fahrgäste, sprich, es ist auch gar nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt, aber die Themen, die ich gesagt habe, die müssen auch passieren, die brauchen wir auch, um das jetzige Angebot aufrechterhalten zu können.
Das Tolle an der City-Maut ist ja, wenn sie denn kommen würde, sie würde ja dem ÖPNV den nötigen Platz verschaffen, oberirdisch, für Busse, für Straßenbahnen etc. Also ist eigentlich eine tolle Gelegenheit, oder?
Was uns auch eben ein ganz charmanter Vorschlag an der City-Maut ist, wir führen jetzt ja schon viele Diskussionen, jetzt eher auf der Fachebene, wo wir sagen, wo bräuchten wir eigentlich Busspuren, wo bräuchten wir Ampelschaltungen, wie schaffen wir, dass der Bus nicht dauernd im Stau stecken bleibt. Und die Prognose, die die Stadt München ja macht, ist quasi, wenn wir nichts anders tun, werden wir in wenigen Jahren quasi durchgehend einen Stau haben wie heute im Berufsverkehr. Und da muss man ganz klar sagen, dann brauchen wir eigentlich durchgängig auch irgendwelche Bus- und Trambahnspuren. Und das funktioniert halt irgendwann auch nicht mehr so. Sprich, die City-Maut oder die Anti-Stau-Pauschale, die gibt uns halt schon die Gelegenheit, wieder einen pünktlichen Oberflächenverkehr zu bekommen, wo auch die Fahrzeuge ankommen und man sich darauf verlassen kann. Dieser starke Drang, den wir ja auch in München immer verspüren, nach dem Motto, alles muss vergraben werden, kommt ja auch daher, dass wir ja gelernt haben, an der Oberfläche, da steht immer was im Weg. Das heißt, wenn wir die Oberfläche wieder pünktlich bekommen, dann können wir viel schneller, mit viel weniger Geld, ein viel besseres Angebot schaffen. Und deswegen ist das schon etwas, was jetzt vielen gleichzeitig hilft. Es hilft der Wirtschaft, es hilft München, es hilft einem guten öffentlichen Nahverkehr. Und ja, Dinge, die so viele positive Wirkungen haben, die sollten wir halt dann auch tun.
Wenn jetzt die Wirtschaft einer City-Maut durchaus nicht ablehnend, sondern eher aufgeschlossen gegenübersteht, die Politik zögerlich ist, weil sie die Wählerinnen und Wähler fürchtet, wäre es da jetzt nicht angebracht, dass vielleicht die Umweltorganisationen gemeinsam da jetzt einen Vorstoß für eine City-Maut wagen?
Ich denke tatsächlich, am aktuellen Zeitpunkt ist die Politik noch dabei, sich zu sortieren. Dem schauen wir auch zu, wie die Politik sich bei diesem Thema sortiert. Wir haben da ja auch schon andere positive Sachen gehört. Das Einzige an der Stelle tatsächlich, ja, wir schauen uns mal an, wie die Politik sich da sortiert. Man hört ja von einem etwas Positives, von anderen nicht ganz so Positives. Ansonsten werden wir uns natürlich schon überlegen, wie wir die positiven Wirkungen der City-Maut so oder so hinbekommen, unabhängig davon, wie jetzt die ersten Reaktionen waren. Ich bin schon in Summe optimistisch, dass wir die Anti-Stau-Pauschale auch umgesetzt bekommen werden.
Soweit Andreas Barth, der Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbands Borobahn. Der sogenannte Modalsplit zeigt, wie hoch der prozentuale Anteil von Auto, Fahrrad, ÖPNV und Fußgänger am Verkehrsaufkommen in der Stadt ist. Laut Auskunft der Stadt wurden im Jahr 2017 18% der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Der Fußgängeranteil machte 24% aus, der des ÖPNV ebenfalls 24% und der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, passenderweise abgekürzt mit MIV, MIV, lag bei 34%. Laut Zahlen von 2015 bis 2018 ist die Zahl privater Autos um 4% auf 608.000 gestiegen. München lag im Jahr 2018 inklusive gewerblicher Fahrzeuge bei 540 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. Ein Plus von 3,4%. Und nur, dass keine Missverständnisse entstehen, 97,7% aller Autos in München hatten Ende 2018 einen Verbrennungsmotor. 2015 lag der Anteil bei 98,7%. Die Folgen sind hohe Stickoxidwerte, Feinstaub und ein hoher Kohlendioxidausstoß. Auch für Gesundheitsexperten ist es daher unstrittig, dass der motorisierte Individualverkehr weiter zurückgedrängt werden muss. Zu befürchten ist aber derzeit, dass das Auto Corona-bedingt zumindest nicht weniger verwendet wird. Positiv vermutlich ist, dass die Fahrradnutzung vermutlich nach oben gegangen sein wird, auch Corona-bedingt. Die Menschen vermeiden es verständlicherweise, dicht zusammengedrängt Bus und Bahn zu fahren.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
Über Auto, Bahn und Fahrrad haben wir schon gesprochen. Fehlt noch was? Ach ja, die Fußgänger, die vergisst man ja leicht. Komisch eigentlich, weil das die Form von Mobilität ist, die wir tagtäglich ja stündlich verwenden. Oder ist es einfach so, dass die Fußgänger schon genug Platz in München haben? Nochmal Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in München.
Nein, mitnichten. Also Fußgänger haben überhaupt nicht genug Platz in München. Und wir haben vor kurzem erst wieder eine Initiative als Bund Naturschutz gestartet, den Fußgängern mehr Platz zu geben. Es war jetzt Corona der Aufhänger. Wir haben gesagt, auf vielen Gehwegen ist es eben nicht möglich, im sich begegnen, entsprechend Abstand einzuhalten. Schon gar nicht, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Und da war unser Vorstoß, hier auch Flächen des Autoverkehrs temporär den Fußgängern zur Verfügung zu stellen. Das hat der Stadtrat so nicht aufgegriffen. Jetzt kriegen wir immerhin ein paar Flächen für den Fahrradverkehr, aber Fußgänger brauchen in München mehr Platz, das ist ganz klar.
Woran liegt es denn, dass die Fußgänger eigentlich keine große Lobby haben, obwohl ja alle diese Mobilitätsform nutzen?
Das Grundproblem des Fußgängers ist, dass er weder ein Verkehrsmittel nutzt, was teuer verkauft werden kann, wie ein Auto, also da steht eine Industrie dahinter, die ein Interesse hat, noch von den Autos unmittelbar bedrängt wird, wie jetzt die Fahrradfahrer, die sich deswegen organisieren müssen. Der Fußverkehr, der ist so flexibel und so kleinteilig möglich, dass er so wie selbstverständlich scheint. Und deswegen fällt er im Fokus der Politiker leider völlig hinten runter. Es gibt Initiativen, es gibt Vereine, den Fuß e.V. beispielsweise, die sich für Fußgänger einsetzen. Und wir als Bund Naturschutz haben vor Jahren schon eine Initiative gestartet für eine Fußgängerakademie. Wir wollten schönere fußläufige Verbindungen präsentieren. Wir wollten den Menschen auch fußläufige Verbindungen zeigen, wollten also für Fußgänger eine Lanze brechen. Und was damals passierte, ist eigentlich symptomatisch. Die SPD und der damalige Oberbürgermeister Christian Ude haben sich drüber lustig gemacht. Die CSU hat nichts Besseres zu tun gehabt, als ebenfalls sich ja darüber lustig zu machen, dass man jetzt versucht, den Fußgängern oder den Menschen das Gehen beizubringen. Darum ging es gar nicht. Aber letztendlich hat dieser Umgang mit dem Thema dazu geführt, dass das Thema Verbesserung der Möglichkeiten, zu Fuß unterwegs zu sein, auf Jahre verbrannt war. Und wir sind gerade erst dabei, diese, ich sage jetzt mal wirklich verkehrspolitische Dummheit dieser beiden Parteien so langsam wieder einzufangen und den Menschen klarzumachen, wie wichtig Fußverkehr ist.
Kommen wir zum Schluss nochmal auf das Auto zurück. Genauer gesagt auf die internationale Automobilausstellung IAA. Dass die Stadt München der IAA und damit dem Verband der Automobilindustrie VDA für die Zeit vom 7. bis 12. September 2021 neben dem Messegelände zahlreiche Plätze im öffentlichen Raum überlassen will, hat in den letzten Monaten für reichlich Ärger gesorgt. Da geht es um Plätze wie zum Beispiel den Odeonsplatz, den Königsplatz, den Marienplatz, den Max-Josef-Platz und den Wittelsbacher Platz. Auch der Freistaat stellt Flächen zur Verfügung im Hofgarten, in den Residenzhöfen und am Marstallplatz. Dort finden dann unter dem Label der IAA Events verschiedenster Art statt. Der VDA war vom Angebot der Stadt begeistert. Der Verband werde damit die IAA neben den Hallen auf die Straßen in die Stadt und somit direkt zu den Menschen bringen, freute er sich. Gegen die Ausdehnung der IAA in den öffentlichen Raum protestierten im Mai 19 Organisationen, darunter Fridays for Future, ProBahn, Green City, das Umweltinstitut, der ADFC und der Bund Naturschutz. Letzterer hat mit Living City Lab ein Konzept mit Empfehlungen vorgelegt, wie die Stadt mit dem Auftritt der IAA im öffentlichen Raum umgehen und eine passende Antwort auf die Ansprüche der Automobilkonzerne geben könnte. Als Grundlage dienten der Umweltorganisation bestehende Stadtratsbeschlüsse, die einfach nur umgesetzt werden müssten. Bevor wir darüber mit Martin Hensel vom Bund Naturschutz sprechen, wollen wir von ihm wissen, ob die IAA überhaupt ein Ort sein kann, um über eine klimafreundliche Zukunft der Mobilität zu diskutieren. Anders gefragt, bleibt die IAA eine Autoshow oder kann sie die Mobilitätsplattform der Zukunft werden?
Nun, man muss ganz klar sagen, die IAA ist eine Veranstaltung des Verbands der deutschen Automobilindustrie und damit eine Veranstaltung von großen Konzernen, die ein wesentliches Vehikel, nämlich das Auto, als zentrales Produkt haben, das wollen sie verkaufen. Autokonzerne verkaufen Autos und deswegen kann eine IAA nicht die Plattform sein, über die eine nachhaltige Mobilität der Zukunft verhandelt wird. Die Autokonzerne können Beiträge zu dieser Diskussion aus ihrer Sicht heraus leisten. Das ist sicher auch sehr spannend und interessant, aber die Mobilität der Zukunft wird nicht im Rahmen der IAA verhandelt.
Im Juli habt ihr als Bund Naturschutz München das Konzept Living City Lab vorgelegt und Empfehlungen vorgelegt, wie die Stadt mit dem Auftritt der IAA im öffentlichen Raum umgehen kann und wie die Stadt eine passende Antwort auf die Ansprüche der Automobilkonzerne geben könnte. Was steht denn in dem Konzept drin?
Mit dem Konzept Living City Lab haben wir die bestehenden Beschlüsse des Münchner Stadtrates zusammengefasst und das bedeutet, dass wir beispielsweise den Altstadtradelring als zentrales Element hier mit aufgegriffen haben, genauso wie Pop-up-Bike-Lanes auf den großen zuführenden Straßen zum Altstadtring. Wir haben ferner die großen Verkehrsplätze, das Sendlinger Tor, das Isartor, den Stachus hier vorgeschlagen, sie umzugestalten als Aufenthaltsräume für die Menschen. Und ein weiterer wesentlicher Faktor oder wesentliches Element im Living City Lab war die Sonnenstraße als Boulevard umzugestalten, hier halbseitig den Autoverkehr herauszunehmen, und zwar auf der Altstadt zugewandten Seite, auf der anderen Seite zur Isar hin, die an den Isar Boulevard anzudocken und damit eine Verbindung zu schaffen zwischen der Altstadt und dem Natur- und Erholungsraum Isar auf der einen Seite und zwischen der Altstadt und dem Museumsviertel auf der anderen Seite. Und großes Ziel des Living City Lab ist es, auf diese Weise mit diesen Maßnahmen zu verdeutlichen, was in einer Stadt möglich wäre, wie sich das Gesicht einer Stadt wandeln würde, wenn das Auto nicht mehr diese Dominanz, die es jetzt noch hat, im Fahren wie im Stehen, wenn das Auto diese Dominanz nicht mehr hat. Also Verkehrsflächen bleiben Verkehrsflächen, aber die Aufteilung ändern wir im Living City Lab. Der Fußverkehr, der Radverkehr und der öffentliche Verkehr kriegen ganz klaren Vorrang. Das Auto ist die Ausnahme.
Kannst du das an einem Beispiel konkret machen?
Na, ein Beispiel ist der Boulevard Sonnenstraße, wie wir ihn vorschlagen. Das würde bedeuten, die Sonnenstraße zwischen dem Sendlinger Tor und dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus auf der Altstadthälfte zu sperren. Hier wäre dann nur noch der öffentliche Verkehr, also die Busse beispielsweise, möglich. Ansonsten Fuß- und Radverkehr. Gleichzeitig mit diesen großen frei werdenden Flächen könnte man also hier konsumzwangfreie Aufenthaltsräume schaffen, also den Menschen einen Grund geben, warum sie hier verweilen sollen und nicht nur durchhasten und gleichzeitig auch über die Maximiliansanlagen eben einen Sprungstein, einen Trittstein zu schaffen, um von der Altstadt in einem schönen Ambiente hinüber ins Museumsviertel zu laufen. Wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, wie eine Sonnenstraße, die halbseitig ohne Autoverkehr plötzlich sich präsentiert, wie viel die an Lebensqualität gewinnen würde, wie hier die Altstadt gewissermaßen aus dieser Altstadtringfessel ausbrechen würde und ja, also den Kontakt zur restlichen Stadt sucht. Das wäre ein unglaubliches Erlebnis und wir hoffen, dass wir das im Zuge des Konzeptes auch realisieren können. Der Stadtrat will den Boulevard Sonnenstraße mit dem Konzept Living City Lab geben wir ihm jetzt die Möglichkeit, nun zu seinen eigenen Beschlüssen zu stehen und es Wirklichkeit werden zu lassen.
Positiv auf euer Konzept haben die Grünen in der Stadt reagiert und die haben sich auch auf dem Stadtparteitag jetzt am 19. 20. September mit eurem Konzept beschäftigt. Was ist dabei rausgekommen?
Nun, die Grünen unterstützen das Konzept und wollen den Auftritt der Stadt an diesem Konzept orientieren, also den Auftritt zur IAA im nächsten Herbst. Gleichzeitig, und das wird nun der Knackpunkt sein, sollen auch entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um hier Maßnahmen umzusetzen. Und das ist deswegen besonders wichtig, weil natürlich, auch wenn es einfache Maßnahmen sind, diese Maßnahmen Geld kosten. Und nur wenn das Geld da ist, dann können sie auch umgesetzt werden. Und im Augenblick ist das möglicherweise auch das größte Fragezeichen, was hinter diesem alternativen oder begleitenden Auftritt der Stadt München zur IAA steht. Denn die Zeit rennt. Wir sind ja mitten in der Vorbereitung dieses Großevents im nächsten Herbst, also rein zeitlich betrachtet. Und gleichzeitig ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Das heißt, hier drängt die Zeit wirklich. Wir befürchten, dass die Abläufe innerhalb der Stadt zu langsam sind und dass wir am Ende dann auf einmal hopp oder top, also ganz kurzfristig irgendwas auf die Beine stellen müssen. Und damit würde man diesem Thema nachhaltige Mobilität nicht gerecht. Damit könnte die Stadt auch nicht ein maßgebliches Zeichen parallel zur Autokultur der IAA setzen. Wir wollen so schnell wie möglich in die Umsetzung gehen, damit wir dann im Herbst 2021 allen Münchnerinnen und Münchnern als Stadtgesellschaft zeigen können, worüber wir bei nachhaltiger Mobilität diskutieren, wie schön die Stadt sein könnte.
Soweit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz München zum Konzept Living City Lab. Das Konzept der Umweltorganisation ist eine Antwort auf die Pläne der IAA-Plätze wie den Odeonsplatz, den Königsplatz oder den Marienplatz für die Dauer der Messe zu beanspruchen. Inzwischen haben sich die Grünen im Stadtrat auf ihrem Stadtparteitag am 19. September für die Umsetzung des Konzepts ausgesprochen. In einem Beschluss heißt es, die Münchner Grünen fordern, dass die Vorteile einer echten Verkehrswende während der IAA erlebbar gemacht werden, indem bereits bestehende Beschlüsse der Landeshauptstadt München, zum Beispiel Altstadt-Radlring, umgesetzt werden, sowie weitere Maßnahmen im Sinne des Konzepts des Bund Naturschutz Living City Lab, urbane Mobilität für eine lebendige Stadt. Für das Gesamtkonzept sollen auch weitere Ideen der Akteure der Verkehrswende, der Bezirksausschüsse und der Bevölkerung einbezogen werden, heißt es im Beschluss der Grünen vom Stadtparteitag vom 19. September. Bis zur IAA ist es jetzt noch ein Jahr. Wird spannend, ob bis dahin noch was auf die Beine gestellt werden kann. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. In der nächsten Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch am Dienstag, den 13. Oktober um 17 Uhr, geht es um das Thema erneuerbare Energiegewinnung in München und der Region. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, sind Elektroautos eine sinnvolle Alternative zu Verbrenner- und Dieselfahrzeugen? Und bei LoRa München auf der 92.4 geht es jetzt weiter mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.